Grüße aus Gelsenkirchen. Viele Grüße auch von meiner Familie, wer mich jetzt nicht kennt. Patrick Falkenhayn, ich komme aus Gelsenkirchen, aus der Blumendelle dort. Bin verheiratet seit 18 Jahren, drei Kinder im Alter von 13, 9 und 2,5. Und die Spanne macht, glaube ich, klar, welche Herausforderung das für uns als Familie, für meine Frau, insbesondere, sie ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder, hauptsächlich mitbringt. Nichtsdestotrotz sind wir dankbar und froh und erleben sowohl die Pubertät im Moment als auch das Trockenwerden. Also Trockenwerden im Sinne vom, ich muss nicht mehr in die Windel machen. Also Freude überall und ein wunderbares Ding, obwohl die Pubertät beginnt und unsere Tochter auch viele Anti-Sachen oft hat und gegen, ne, ist ja so, ne, mit Kindern und Eltern, hat sie uns letzte Woche nach dem Gottesdienst gesagt, dass ich gerne taufen lassen möchte, mal eben so und ohne dass man groß nachgefragt hätte. Wunderbar. Freut uns natürlich sehr. Der heutige Predigttext, den finden wir im Kolosserbrief, im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 10, Kolosser 3, 1 bis 10. Wer das in seiner Übersetzung mitlesen möchte, kann das gerne tun. Ich lese nach der Basisbibel. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist, nicht dem Irdischen hier unten. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, wenn Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Darum tötet alles, was euch an Irdischem noch in den Gliedern steckt. Unzucht, Unsittlichkeit, unreine Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher euer Leben entsprechend geführt, als es noch von diesen Dingen beherrscht war. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen, Zorn, Wut und Bosheit. Kein Wort soll über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Und den neuen Menschen angelegt, wie ein neues Kleid. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Soweit der Text bis dahin. Liebe Geschwister, heute Morgen geht es auch um das Thema Leben als Christ, Nachfolge. Auch ein Stück weit sicherlich um ein heißes Thema, Ethik als Christ. Und das sind ja so Themen, Nachfolge, Ethik, Leben als Christ, bei denen es in Gemeinden auch häufig wieder zu Diskussionen kommt, ja, manchmal auch zu Spannungen, wie ist das zu verstehen, wie habe ich als Christ zu leben. Auch zwischen Gemeinden und Christen gibt es dort oft Spannungen, unterschiedliche Meinungen. Warum eigentlich? Ich denke, weil bei diesen Themen nicht selten zwei Positionen aufeinandertreffen, mindestens. Zwei Positionen, die wir auch im Lesungstext und im Predigtext beschrieben finden. Wie war das denn nochmal im Lesungstext? Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Die eine Position, die mehr so diesen Text vor Augen hat, die und als Schwerpunkt wählt, die sagt, ja, mein Freund, lies doch, alles ist in Christus getan. Nicht wird irgendwann getan, wird noch getan, da ist kein Prozess beschrieben, sondern es ist getan. Auch im Griechischen nachvollziehbar, da ist was abgeschlossen. Dem kann ich doch nichts mehr hinzufügen. Der Prozess ist abgeschlossen. Anstrengen, disziplinieren, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist spießig und gesetzlich. So, vielleicht nicht so ganz genau, aber ungefähr so wird dann oft diskutiert. Und die andere Position, die eher vom Predigttext kommt, sagt, ja von wegen, wir müssen uns bemühen, anstrengen, Nachfolger und Nachfolgerin sein. Und wer das nicht tut, hat das Christsein eigentlich nicht wirklich verstanden und lebt auch nicht im Licht. Und da sitzen wir nun und fragen uns, als Deutsche sowieso, wer hat Recht? Was stimmt denn nun? Hat doch beides was für sich und beide beziehen sich doch auch noch auf die Bibel. Die Antwort ist, ja, denkbar einfach, würde ich fast sagen. Recht haben beide, aber nur zusammen. Beide haben Recht, aber nur zusammen. Sie beschreiben letztlich zwei Seiten einer Medaille, die nicht trennbar sind. Natürlich ist das unsere Grundlage, wie wir es in 2. Korinther 17 hören, dass wir gerettet sind, dass wir gerettet sind aus Gnade, wie Paulus sagt, und nicht aus eigenen Werken. Du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, gerettet. Das kann dir niemand nehmen. Du kannst nicht mehr aus Gottes Hand gerissen werden. Du kannst deinem Heil auch nichts hinzufügen. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Egal, was du tust oder nicht tust, das kann dir keiner nehmen. Ach, da ist ja alles gut. Ethische Forderungen, Aufrufe zur Nachfolge, alles nicht notwendig. Denn das kommt ja auch alles so irgendwie von alleine. Kennt ihr vielleicht auch, ne, diese These, ne? Quasi ohne Anstrengung und Arbeit. So nach dem Motto, naja, jetzt bin ich gerettet, der Heilige Geist macht das dann irgendwie, Gott macht das dann irgendwie, dass ich zu diesem neuen Menschen werde. Und Anstrengung, nö, haben wir ja gerade gehört, brauche ich nicht. Es läuft von alleine. Liebe Geschwister, ist es das, ist es so? Ist das unsere Erfahrung, dass es von alleine läuft? Liebe ich, weil ich geliebt bin? Sind alle Christen liebevoll, immer und überall mit ihren Nächsten, mit ihren Nachbarn und vor allen Dingen mit ihrer Familie? Nö, ne? Sind wir mal ehrlich, ist doch nicht so. Aber wir sind doch geliebt und eigentlich nach dieser Logik müssten wir doch dann auch lieben, weil ich bin geliebt, also kommt das von alleine, ich gebe es ja nur weiter. Weil ich angenommen bin von Gott, nehme ich andere an? Also, wenn das so bei euch ist, Hut ab. Bei mir nicht. Machen wir nochmal den Faktencheck. Ist es so, dass reiche Menschen diejenigen sind, die am meisten prozentual und am fröhlichsten vor allen Dingen geben? Ich weiß nicht, wer bei euch Kassierer ist. Unser Kassierer hat diese These widerlegt. Dem ist es nicht so. Aber so müsste es doch sein, weil das muss doch ganz von alleine kommen. Ich bin doch gesegnet, also ne, gebe ich doch auch weiter. Ist doch am einfachsten für mich. Ist es so, dass Menschen, denen Barmherzigkeit widerfahren ist, am barmherzigsten sind? Kennen wir da nicht was aus der Bibel? Da war doch was, ne? Diese Geschichte von dem Mann, dem unheimlich viel vergeben wurde und der dann zu einem kleineren Schuldner geht und ihm sagt, ja, aber du, mein Freund, du zahlst mir alles zurück. Die Bibel zeigt es uns, es geht nicht von alleine. Wenn es so wäre, hätte die Geschichte anders ausgehen müssen. Dann wäre der Mann da hingegangen und hätte gesagt, mir wurde vergeben und ich vergebe dir. Aber Jesus erzählt die Geschichte anders, weil er uns kennt. Vielleicht ist das alles in einer perfekten Welt so, aber die Realität sieht anders aus. Und wie wir gerade gesehen haben an dem Schuldner, der selbst nicht bereit ist, dem, der ihm was schuldet, zu vergeben, auch die biblische Realität ist so nicht. Aber ich habe noch so ein anderes Problem mit diesem Von-Selbst-Prinzip in der Nachfolge. So nach dem Motto, ja, nach der Taufe, dann läuft es irgendwie und nach meinem Glauben und von ganz alleine. Denn immer wenn ich in die Bibel schaue und es um das Thema Nachfolge geht, um das Thema Christus ähnlicher werden, finde ich fast ausschließlich Texte, die so eine aktive Rolle von uns betonen. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und den neuen Menschen angelegt wie ein Kleid. Der Predigtext von gerade, ausziehen und anziehen. Ich meine, wie läuft es bei euch morgens? Steht ihr auf und die Klamotten kommen von alleine und abends ziehen die sich von alleine aus? Nein, ihr seid aktiv. Ihr legt etwas an und ihr zieht etwas aus. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Kolosser 3, Vers 12. Anlegen, da muss ich was tun. Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser. Hier wird eindeutig eine aktive Rolle von uns eingefordert. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt was zu tun, da passiert nichts von alleine. Also eher so nichts von selbst. Und es ist ja auch sicher so, wer ein Leben lang, 30 Jahre, was weiß ich wie lange, wirklich geizig war und zum Glauben kommt und sich taufen lässt, so schön das ist, der wird doch nicht am Tag nach der Taufe auf einmal zum großzügigsten Menschen der Welt. Das mag es geben, ja? Ich will das ja gar nicht ausschließen, aber ich glaube, das bleibt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wer sich jahrelang mit Dingen zudröhnt, die nicht gut sind, Pornografie, was weiß ich, der kann einfach nach seiner Bekehrung so damit aufhören, so Fingerschnippen, jetzt bin ich Christ, Gott hat mich freigemacht, alles ist vorbei. Ein jähzorniger Mensch ist nach seiner Bekehrung auf einmal der freundlichste und netteste Mensch der Welt. Und ihr habt auch alle nach eurer Bekehrung und Taufe all die Charaktereigenschaften von alleine verloren, die so schwierig sind. Alle Verletzungen waren weg und ihr wart auf einmal super Christen. Nein, doch wohl nicht, oder? Liebe Schwester, wir reden oft über diese Dinge, wenn wir das so sagen, ne, was die uns wehtun, Geiz, Jähzorn, all das, die wurden in jahrelanger Übung, die wurden uns beigebracht, die haben wir eingezogen. Wer jahrelang schlechte Gewohnheiten hat, jahrzehntelang, der wird nicht auf einmal mit einem Fingerschnipp frei. Das sind festgefahrene Verhaltensmuster, von denen Gott uns befreien kann, keine Frage. Aber da haben wir auch einen Part dran und einen Job. Und die verlieren sich nicht so von selbst. Mal ein Beispiel, das mir und vielleicht auch dem einen oder anderen von euch näher steht. Jeder, der mal eine Diät versucht hat, der weiß und daran gescheitert ist, der weiß, wie schwierig das ist, Verhaltensmuster zu ändern. Ja, die Tüte Chips vor den Tag schauen, die es seit 30 Jahren da gibt. Das ist nicht so einfach, das mal wegzulassen. Das Feierabendbier, das Glas Wein, alles, was sich eingeschliffen hat in unser Leben, das ist schwer wieder loszulassen. Das ändert sich nicht auf einen Tag von heute auf morgen, nur weil wir Christ geworden sind. Was heißt nur? Aber weil wir Christ geworden sind. Und in seinem Buch Glaube und dann von der Transformation des Charakters weist der britische Theologe und Bischof N.T. Wright zu Recht darauf hin. Er sagt, schlechte Gewohnheiten müssen durch das Einüben von guten Gewohnheiten überwunden werden und verschwinden nicht einfach so. Sicherlich eine Erkenntnis, die jeder Hirnforscher, aber auch wir als Christen bestätigen können. Bei all dem gibt es allerdings ein weitaus ernsteres Problem, ein seelsorgerliches. Denn wie viele Menschen erleben das genau so, dass nach ihrer Bekehrung nicht alles besser wird, dass nach ihrer Bekehrung eben nicht alles einfach so weg ist? Und welche Nöte müssen diese Menschen erleben? Ja, dann glaubst du vielleicht nicht richtig. Dann hast du vielleicht den Heiligen Geist nicht so richtig. Dann ist deine Bekehrung vielleicht nicht so richtig gewesen. Liebe Schwester, das sind Zitate und keine Mutmaßung. Menschen in Seelsorge, die erzählen, dass ihnen erzählt wird, dass ihr Glaube zu hinterfragen ist, wenn auf einmal die Dinge trotzdem noch da sind. Wenn auf einmal die Sünde plötzlich noch da ist, obwohl du dich doch hast bekehren lassen, kann doch gar nicht sein. In welche Nöte werden Menschen da gestürzt? Sie hinterfragen ihr Heil. Es hat so manchen schon aus dem Glauben und aus der Gemeinde getrieben. Und das ist ernst. Und auch Jesus sehr ernst. Und dennoch, Vorsicht beim Thema Nachfolge. Ich darf nie aus dem Blick verlieren, was die Grundlage von gesunder Nachfolge ist. Ich muss immer trennen zwischen Heil und Nachfolge. Das tiefe Wissen, von Christus angenommen zu sein, ohne Leistung und Gegenleistung, ist die Voraussetzung für gesunde Nachfolge. Bemühungen in der Nachfolge sind keine Gegenleistung für deine Errettung. Gott ist kein Händler nach dem Motto, ich habe dir Heil geschenkt und du gibst mir das. Gott ist kein Händler, der lässt sich nicht bezahlen für das, was sein Sohn am Kreuz getan hat. Wir machen ihn klein, wenn wir das glauben. Er hat dir das geschenkt. Es ist keine Gegenleistung. Bemühen in der Nachfolge machen dich im Übrigen auch keinen Deut gerechter oder geretteter als andere. Du bist gerettet. Bemühungen in der Nachfolge verdienen dir bei Gott auch keine Fleißkärtchen, keine frommen. So nach dem Motto, ja, du bist jetzt hier, hast 3 Sterne, du 2 und du 1. Und gescheiterte Bemühungen in der Nachfolge machen Gott auch nicht böse oder schmälern seine Liebe zu dir. Gott kennt uns. Er kennt unsere Schwächen. Er weiß, dass wir scheitern. Wir bleiben gerettet. Natürlich ist es nicht schön, wenn ich ein ethisches Leben führe, was nicht in Ordnung ist. Natürlich ist das nicht das, was Gott für uns möchte. Natürlich ist das jetzt nicht auf einmal gut dadurch. Aber es ändert nichts an deinem Status. Natürlich wirst du dich verantworten müssen für die Dinge in deinem Leben, die du verbaselt hast. Aber nicht unter der Prämisse Himmel oder Hölle. Natürlich müssen auch wir Christen im Gericht darüber Rechenschaft geben, wie wir gelebt haben. Waren wir geizig oder waren wir großzügig? War es uns egal, wie es den Menschen in der ärmeren Teil der Welt geht? Und hat es uns gereicht, schöne Predigten zu hören, aber nichts zu tun? Hat es uns gereicht, unsere Gemeindehäuser schön zu machen? Oder war es uns wichtig, Menschen das Evangelium zu bringen? Haben wir Treue gelebt gegenüber Menschen oder eben nicht? Das sind Fragen, die werden sicherlich aufkommen und über die wird Rechenschaft abzulegen sein, aber nicht unter der Prämisse Hölle oder Himmel. Und ich für meinen Teil bin da froh drum. Das macht das nicht klein. Also ich möchte, wenn mir Jesus eines Tages mir mal diese Sachen zeigt, wo ich nicht so gut gelebt habe, das wird kein schöner Moment sein. Aber er wird nicht immer darüber entscheiden, ob ich gerettet bin oder nicht. Das nicht. Das wäre auch schlimm. Und das ist auch unendlich wichtig zu begreifen, denn sonst werden all diese Bemühungen um Nachfolge zum kranken Krampf, weil ich ja Angst habe. Ich habe Angst und deswegen tue ich das. Es wird zur Rechtfertigung aus Werken. Aber Herr, ich habe doch und deswegen steht mir das doch zu. So denken wir doch. Und es wird zur Quelle des Stolzes, wenn es Fortschritte gibt. Ah, ich bin aber ein toller Christ. Und der zweite Gedanke ist ja immer, ja, der aber nicht. Aber so ist es nicht. Ich mache Nachfolge zum Maßstab, wo ich Christen einteile in gute und nicht so gute Christen. Vielleicht in Christen überhaupt und überhaupt keine Christen. Da steht aber nur Gott zu und nicht mir. Ich möchte, dass alle Menschen Jesus Christus kennenlernen, weil ich weiß, er macht frei. Aber beurteilen, das darf ich nicht. Und das kann ich auch nicht an äußeren Umständen. Ich kann sagen, du lebst ein Leben, das nicht den ethischen Voraussetzungen der Bibel entspricht, nach meinem Verständnis. Aber ich kann nicht sagen, du bist kein Christ. Wir sollen nicht urteilen. Das heißt nicht, dass wir nicht beurteilen dürfen, wie jemand lebt. Aber urteilen über sein Heil, das steht uns nicht zu. Das ist nicht unser Job. Wenn ich glaube, dass wenn ich Nachfolge und Heil vermische, zieht etwas ein in mein Leben als Christ, was da nicht reingehört. Angst. Und liebe Geschwister, glaubt mir, Angst ist keine gute Motivation, Menschen eine frohe Botschaft zu bringen. Denn diese Welt mag so verdorben und sündig sein, wie wir glauben. Aber eins ist sie nicht, zumindest nicht immer, dumm. Die merken das. Die merken, ob du da bist, weil dich die Retterliebe, die Freiheit Christi befreit hat und du deswegen ihnen das Evangelium bringen willst. Oder weil du da sitzt, weil du weißt, ja, ich muss das jetzt machen, ich bin Christ und als Christ muss ich missionieren. Und wenn ich das nicht tue, oh. Die merken das. In Gesprächen habe ich erlebt, dass Leute sagten, du, eure Gemeinde ist ja super und ich finde es ja toll, dass die Person mich ständig besucht, aber sag ihr, sie soll sich woanders ihren Himmelsplatz verdienen und nicht bei mir. Denn ich merke, sie interessiert sich gar nicht um mich. Sie will eigentlich nur ihre Sternchen im Himmel verdienen. Und da soll sich doch ein anderes Opfer suchen. Ich habe es nicht geschafft, der betroffenen Person das zu sagen, weil ich Angst vor der Situation hatte. Aber Menschen merken das. Und das Evangelium, die frohe Botschaft zu predigen, ist doch das, dass Menschen merken, wir sind als Christen frei. Wir sitzen da nicht aus Angst. Wir sagen es ihnen nicht, weil wir es müssen. Wir sagen es ihnen nicht, weil es meinetwegen auch in der Bibel steht, wir sagen es ihnen, weil wir es begriffen haben. Ein Leben mit Jesus ist Freiheit. Es gibt mir eine Grundlage, es macht mich frei, fröhlich. Und das ist doch, was Menschen interessiert für den Glauben. Auch eine Äußerung. Du erzählst mir seit Wochen lang was von Jesus und wie frei er macht. Ich frage mich nur, warum ich diese Freiheit bei dir nicht sehe, sondern nur Angst. Antwort eines nichtgläubigen Psychotherapeuten, der versucht wurde zu bekehren. Er hat voll ins Schwarze getroffen. Also, wie geht's weiter? Das gesunde Ineinander von Annahme und Bemühungen in der Nachfolge ist wichtig. Und warum ist das so wichtig? Denn scheinbar, und jetzt könnte man sich ja zurücklegen und ganz pragmatisch sein, ja, ich habe ja nichts zu verlieren als Christ. Mein Heil kann ich ja nicht verlieren. Und gewinnen kann ich ja auch nichts. Und was sagt der Faule? Wenn ich nichts gewinnen kann und nichts verlieren kann, dann mache ich nichts. Also, ich arbeite im öffentlichen Dienst, glaub mir, so ist das. Ich kann nichts verlieren, ich kann nichts gewinnen. Also, warum soll ich was machen? Ne? Also, so ist die menschliche Logik oder zumindest die Logik des bequemen Sitzes. Also warum das Ganze mit der Nachfolge? Wir haben gehört, Angst ist die falsche Motivation. Aber warum soll ich mich denn dann anstrengen, wenn es scheinbar ja ganz egal ist, weil das Grundlegende ja gelegt ist? Liebe Geschwister, weil die Veränderung zum neuen Menschen hin, von der die Bibel spricht, etwas ist, was Folgen hat. Es tut mir und meiner Umgebung gut. Es ist vielleicht sogar ein Schuss Egoismus dabei, sich von Gott verändern zu lassen. Mensch, wie schön wäre das und ist das, wenn ein jähzorniger Mensch, eine jähzornige Mutter oder Vater diesen Jähzorn ablegen kann? Was hat das für eine Auswirkung auf Familie? Was für ein Ding ist das, wenn einer, der Probleme mit Alkohol hat, neben therapeutischer Hilfe, aber dadurch, dass er durch Gott dahin gebracht wird, diese Sucht endlich loszuwerden, wenn der frei wird, was hat das für eine Auswirkung auf Kollegen, auf Familie, auf alle Menschen, die ihn kennen? Was ist das für eine Motivation zu sehen, dass Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, wirklich frei sind und ein Leben leben, das nicht unter irgendwelchen Vorbehalten steht, ich brauche immer das größte Auto, den besten Job und all das, sondern die in Freiheit sagen, ich bin gerettet durch Jesus Christus und deswegen kann ich hier locker sitzen und locker sein. Und das erkennen andere Menschen. Genauso wie sie die Angst erkennen, erkennen sie aber auch die Freiheit und erkennen, dass Glauben tatsächlich Auswirkungen hat. Dass Glauben nicht heißt, sonntags in die Kirche zu gehen und bei der Steuer nicht zu strecken, sondern dass Glaube bedeutet, dass ich mich verändere, Schritt für Schritt, dass ich auch scheitere in dieser Veränderung. Und manchmal sind auch Scheitern in Prozessen viel größere Zeugnisse für die Menschen in der Welt als dieses Superchristsein. Bei uns läuft immer alles gut in der Familie. Wir streiten nie. Loriot hat das so wunderbar bei einem seiner Filme. Ne? Da gibt es ja so ein Pärchen und die sind ja so super und irgendwann sagt dann Evelyn Hamann, ich könnte kotzen, ihr seid so super. Und ich glaube, das denken manche, wenn sie uns Christen manchmal treffen und wie wir dann, Mensch, lasst uns doch ehrlich sein, auch wir haben Probleme. Aber wir sind nicht alleine damit. Wir kämpfen mit Jesus, wir versuchen sie abzulegen und wir erleben Sieger oder wir erleben Niederlagen. Aber wir sind dran. Und das ist ein Zeugnis. Und da möchten Menschen auch mitmachen. Ich möchte noch mal einmal darauf hinweisen, warum es so schwierig ist, wenn man immer nur darauf hinweist, im Rahmen von Predigten und in der Gemeinde, dass wir ja alle so okay sind, wie wir sind. Manche erliegen ja dieser Versuchung zu sagen, naja, die Menschen kommen in unsere Gemeinde, wenn wir erstmal so die Stufe niedrig halten und sagen, hey, du bist okay. Und auch in der Gemeinde selbst dann weiter so sagen, also Nachfolge, du bist okay, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Das ist erstmal einfach, führt aber zu einem Problem. Denn der Mensch, der Jesus Christus sucht, der weiß, dass er nicht okay ist. Denn sonst würde er ja gar nicht suchen. Er weiß es und kommt in die Kirche und hört, er ist okay. Was tun wir da an uns als Gemeinden und in unserer missionarischen Kraft in der Gemeinde? Ein guter Freund von mir, der lange auf der Suche war, sagte mir mal, ich bin durch viele Gemeinden gegangen. Ich habe Salz gesucht und Zucker bekommen. Mann, der wusste, dass er ein Problem hat. Der wusste, dass er frei werden muss. Und dann hört er in jeder zweiten Predigt, du bist gut, wie du bist. Gott liebt dich auch so. Ja, das stimmt ja auch. Aber ich will doch Veränderung, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Menschen wollen ja Veränderung. Und sie wissen, dass es nicht so ist. Ich will Veränderung in verschiedenen Lebensbereichen und nicht ständig in der Gemeinde hören, dass ich okay bin. Also ruhig begreifen, dass Menschen auf der Suche nach Veränderung sind. Ihnen keine Angst vor der Hölle machen oder so, das bringt nichts und das ist auch falsch. Aber Mensch, die kommen doch, weil sie Veränderung wollen. Ja, auf dem Weg zur Veränderung gibt es Rückschläge. Aber das ist doch das Gute, Leute. Ich darf auf dem Weg der Nachfolge scheitern, denn nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ist das nicht genial? Meine Zeit, wie toll ist das, wenn Kinder begreifen, egal wie sie in der Schule sind, egal welche Noten sie schreiben, meine Eltern haben mich trotzdem lieb. Und das setzt manchmal Kinder auch richtig frei. Auf einmal, ich meine nicht immer, manchmal sind die Noten auf einmal besser, weil sie wissen, ist egal. Ich bin trotzdem geliebt. Da ist kein Druck mehr. Und plötzlich fangen die an, von selber was zu tun und zu lernen, weil es dann vielleicht Spaß macht. Und so ist es mit uns in der Nachfolge. Wenn wir auf einmal das Gefühl haben, da ist kein Druck mehr, Mensch, dann macht das doch Spaß. Immer diese Angst, gleich kriegst du einen ab, wenn du was falsch machst. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Du kannst Nachfolge leben, du darfst scheitern, du darfst Erfahrungen mit Gott machen. Aber bitte, geh los und mach diese Erfahrung. Folge Christus nach. Du bist kein Christ zweiter Klasse, kein Versager, wenn du in der einen oder anderen Konstitution, in einem Lebensbereich scheiterst. Guck dir die Bibel an. Alles gescheiterte Existenzen, die Jünger. Paulus, jähzornig an vielen Punkten. Petrus hat den Mund nicht aufgekriegt damals, als es darum ging, für die Heidenchristen mal was zu sagen. Und so kann man es durchgehen. König David, Altes Testament, Ehebrecher. Also ihr könnt die Bibel durchgehen. Alles Menschen mit Ecken und Kanten, die Gott aber gebraucht hat für sein Werk. Menschen wie du und ich. Und das Geniale ist doch, ihr seid nicht alleine unterwegs. Wir haben Gott an unserer Seite, Jesus Christus und die Gemeinde. Wir sind in Gemeinschaft unterwegs. Wir dürfen uns ermutigen und ermahnen. Wir dürfen einander helfen. Nicht als Mittel des Gruppendrucks, ja, das gibt es ja auch, aber nein, als Angebot des gegenseitigen Tragens. Und das ist eine wunderbare, attraktive Idee von Gemeinde, oder? Ein Ort der totalen Annahme mit all seinen Schwächen. Ich bin so geliebt, wie ich bin. Und ein Ort der Veränderung des Freiwerdens. Ein Spiegel des Reich Gottes. Noch sind wir nicht perfekt oder vollendet. Das bleibt dem Himmel vorbehalten. Aber schon jetzt kann ich mich entscheiden, dem neuen Menschen in meinem Leben immer mehr Raum einzuräumen. Und das heißt Nachfolge. Und das ist die missionarische Sprengkraft, die wir als Christen haben. Und das wünsche ich mir für mein Leben und für euch als Gemeinde auch. Amen.